Goma, die dritte Welt und wir.
Unser Thema heute sind zwei Buchbesprechungen. Ich möchte zwei Bücher vorstellen, das heißt, der Herbert und ich möchten zwei Bücher vorstellen. Das erste Buch kommt aus Indien, Kamala Markandaya, Nektar in einem Sieb. Und das zweite Buch, Breitenbach, Schlussakte Südafrika. Seit langem habe ich kein so gutes und eindrückliches Buch mehr gelesen wie Nektar in einem Sieb von Kamala Markandaya, ein Roman aus Indien, der mich wirklich berührt hat. Erzählt wird vom Leben einer Frau aus Südindien oder genauer die Zeit ihrer Ehe, und zwar aus der Perspektive dieser Frau. Ihre Eltern, die für sie einen Ehemann aussuchen, haben nicht mehr genug Geld, um für sie als vierte Tochter eine hohe Mitgift aufzubringen und sie mit einem wohlhabenden Mann zu verheiraten. So wird ein einfacher Pachtbauer aus einem entfernten Dorf ihr Mann. Rukmani ist erst 12 Jahre, als sie verheiratet wird, unter ihrem Stand, da sie weder Schönheit noch Mitgift besaß. Nach der Hochzeit, die im Dorf ihrer Eltern stattfand, geht sie mit Nathan, dem ihr völlig fremden Ehemann, in sein Dorf. Dort, wo sie niemanden kennt, wird eine einfache Lehmhütte ihr neues Zuhause. Sie muss hart arbeiten und auch auf dem Feld mithelfen, denn die Pacht ist hoch. Das Leben der beiden ist sehr hart. Oft haben sie kaum etwas zu essen und sie können auch kaum ihre Kinder ernähren. Viele Schwierigkeiten kommen auf sie zu. Trotzdem verbittern sie nicht und es entwickelt sich zwischen den beiden mit der Zeit eine tiefe Liebe. Diese Liebe hilft ihnen, die Schicksalsschläge, die auf sie zukommen, gemeinsam zu ertragen. Die erste Zeit ihrer Ehe hat Rukmani als eine sehr glückliche Zeit in Erinnerung. Ich lese jetzt eine Passage aus dem Buch vor. Wenn dich die Sonne bescheint und die Felder grün und herrlich anzusehen sind, wenn dein Mann an dir Schönheiten entdeckt, die zuvor noch keiner entdeckt hat, wenn du dazu einen guten Vorrat an Korn für schwere Zeiten angehäuft, ein festes Dach über dem Kopf hast und in deinem Leib ein süßes Erregen spürst, was kannst du als Frau mehr verlangen? Mein Herz sang und ich ging auf leichten Füßen meiner Arbeit nach, erhob mich bei Sonnenaufgang und legte mich am Abend zufrieden auf mein Lager. Ruhe und Frieden war unser Leben. Wie gut erinnere ich mich daran und wie dankbar bin ich, dass aller Lärm, alle Unruhe, die in späteren Jahren über uns hereinbrachen, weder die Erinnerung an jene glückliche Zeit noch die Sehnsucht danach auslöschen konnten, sondern sie eher gestärkt haben. Denn wäre später nicht das gekommen, was gekommen ist, so hätte ich vielleicht damals erkannt, wie reich wir anfangs gesegnet waren. Freilich war mein Mann nicht, wie mein Vater, der Eigentümer des Landes, das er bebaute, aber wir durften doch hoffen, dass es ihm eines Tages gehören würde. Wir hatten unsere eigenen Zugochsen und eine Milchziege. Von jeder Ernte konnten wir etwas zurücklegen. Schwere Säcke voll geschälter Reiskörner waren in unserer kleinen, aus Steinen gemauerten Vorratskammer aufgestapelt. Nahrung in Fülle gab es da für 2 Leute und wir aßen gut. Reis am Morgen und am Abend, auch Linsen, manchmal eine Kokosnuss, fein verrieben und mit Zucker in Milch gekocht, oder Kuchen von Weizenmehl, der in Butter gebacken war und auf der Zunge zerschmolz. Doch diese glückliche Zeit dauerte nicht lange. Es kam eine Zeit der Dürre und sie kamen in sehr arge Bedrängnis. Das zweite Zitat. In diesem Jahr blieb der Regen aus. Eine Woche verging, dann eine zweite. Wir starrten zu dem grausamen Himmel empor, der so ruhig und blau war und gleichgültig gegen unsere Not. Wir warfen uns auf die Erde nieder und beteten. Ich brachte meiner Göttin einen Kürbis und einige Reiskörner und weinte zu ihren Füßen. Ich glaubte, sie sähe voller Mitleid auf mich herab und ging getröstet fort, aber es kam kein Regen. Vielleicht morgen, sagte mein Mann. Noch ist es nicht zu spät. Wir gingen hinaus und prüften aufs Neue den Himmel. Er war klar und schön, tödlich schön. Nicht eine Wolke trübte seine Heiterkeit. Andere Leute taten wie wir, kamen heraus, um den Himmel anzustarren und murmelten, vielleicht morgen. Dann war morgen und auch dieser Tag ging dahin und es gab keinen Regen. Nathan sagte nicht mehr vielleicht, nur ein schwacher Funke von Hoffnung, der durchaus nicht erlöschen wollte, trieb ihn noch, am Ende jeder Nacht in der ersten Dämmerung hinauszugehen und den Himmel begierig nach einem Zeichen kommenden Regens abzusuchen. Täglich sank der Wasserspiegel tiefer und tiefer senkten sich die Reisähren zu Boden. Der Fluss war zu einem Rinnsal eingeschrumpft, der Boden war so trocken wie dürre Knochen. Nicht lange und die Reishalme wurden an den Spitzen braun. Und so sehr wie auch Achtgraben, die Flecken breiteten sich gleich einer schrecklichen Krankheit aus und erstickten das Grün, das für uns Leben bedeutete. Erntezeit und nichts zum Ernten vorhanden. Der Reis hatte unsere ganze Arbeit gekostet und lag jetzt nutzlos in verwelkten Haufen vor uns. Sivaji kam, um für seinen Herrn den Pachtzins einzuziehen. Sein Gesicht wurde lang, als er sah, wie viel wir verloren hatten, denn er war ein guter Mann und fühlte mit uns. »Es ist nichts da in diesem Jahr«, sagte Nathan zu ihm. »Nicht einmal eine Nachlese kann man halten, denn die Körner waren noch zu klein, als die Trockenheit begann.« »Ihr habt das Land in Pacht gehabt«, sagte Sivaji, »und euch verpflichtet, dafür zu zahlen, teils in Geld, teils in Reis. Diese Abgaben sind nur recht und billig, ich muss sie haben. Wollt ihr, dass ich mit leeren Händen fortgehe?« Nathan ließ die Schultern sinken. Er sah müde und mutlos aus. Ich kam und stellte mich neben ihn. »Es ist nichts da«, wiederholte Nathan. »Siehst du nicht, dass die Ernte vernichtet ist? Es hat keinen Regen gegeben und der Fluss ist ausgetrocknet. Aber ihr habt nun einmal den Vertrag geschlossen, sonst wäre das Land nicht an euch verpachtet worden. Dann sag selbst, was soll ich tun? Was meinst du? Die letzte Ernte war mager, wir haben nichts übrig behalten.« Sivaji wandte den Blick ab. »Ich weiß es nicht. Das ist deine Sache. Ich muss ausführen, was mir aufgetragen ist.« »Was soll dann werden?« »Das Land wird eben an einen anderen verpachtet, wenn du die Pacht nicht zahlen kannst. Dieses Land aufgeben nach so vielen Jahren? Wohin sollten wir dann gehen? Wie sollten wir leben? Das ist eure Sache. Ich habe meine Weisungen und muss mich danach richten.« Nathan stand zitternd da, Schweißtropfen auf der Stirn. »Lass mir Zeit bis zur nächsten Ernte«, sagte er endlich demütig. »Dann werde ich zahlen. Irgendwie muss es gehen.« »Zahle jetzt wenigstens die Hälfte«, sagte Sivaji, »und ich will versuchen, das Übrige so einzurichten, wie du es wünschst.« Er sprach rasch, als wollte er sich keine Zeit lassen, sein Angebot zu bereuen, und eilte hinweg, noch bevor Nathan zugestimmt hatte. Er hat es auch nicht leicht«, sagte ich. Er wird verantwortlich gemacht, ebenso wie wir.« »Darum braucht man ja ihn und seinesgleichen«, sagte Nathan bitter. »Sie müssen ihre obersten Pachtherren vor so unangenehmen Aufgaben schützen. Dann kann der Besitzer des Landes das Geld aus uns herausquetschen und es braucht ihn nicht zu kümmern, wenn er dadurch Leute ins Elend stürzt. Dagegen wäre es für keinen ganz leicht, mit eigenen Augen zu sehen, wie ein Mann samt Weib und Kindern verhungert. Und er könnte auch den Gewinn, den ihm unsere Plackerei einbringt, nicht unbeschwert genießen.« Nathan ging in die Hütte und ich folgte ihm. Einige irdene Töpfe und zwei Kupfergefäße, der Blechkoffer, den ich nach der Hochzeit mitgebracht hatte, die beiden Hemden, die meine ältesten Söhne zurückgelassen hatten, zwei Ollocks-Linsen und eine Handvoll getrocknete Pfefferschoten, die aus besseren Zeiten übrig geblieben waren. Das alles trugen wir zusammen, um es zu verkaufen. »Lieber wollen wir uns von diesen Sachen trennen«, sagte Nathan, »als uns das Land nehmen zu lassen. Wir können ohne diese Besitztümer auskommen, aber ist das Land dahin, so ist unser Lebensunterhalt dahin und wir müssten fortan umherziehen wie Schakale.« Er starrte eine Weile auf das, was wir zu verkaufen hatten, und rang nach Worten, um etwas zu sagen, was ihm schwer fiel. Und nach einigen vergeblichen Bemühungen würgte er endlich hervor, »Die Ochsen müssen auch fort, sonst reicht es nicht.« Doch als wir auch die Ochsen dazu genommen hatten und rechneten, da war es immer noch nicht genug. »Wir hätten die Saris noch übrig«, sagte ich. »Gute Stücke, kaum getragen, die müssen wir mitverkaufen.« Ich holte den roten Sari hervor, der bei zwei Hochzeiten gedient hatte, bei meiner eigenen und bei der meiner Tochter. Dazu den Sari und das Lendentuch, die ich gekauft hatte, als Tambi in der Gerberei arbeitete. Alle diese Kleider packte ich in ein Bündel zusammen und ging damit fort. Nathan hatte inzwischen die Töpfe und Pfannen, die Vorräte und die Ochsen verkauft und war ebenfalls schon wiedergekommen. Wir legten das Geld zusammen und zählten es. Im Ganzen waren es 125 Rupien, nicht einmal die Hälfte von dem, was wir jetzt bezahlen sollten. »Da ist noch das Saatgut«, sagte Nathan, »wir müssen auch das verkaufen.« »Und die nächste Ernte«, wandte ich ein, »wenn wir die Saatkörner verkaufen, können wir ebenso gut das Land aufgeben. Denn wie sollen wir dann zu einer neuen Ernte kommen? Es ist besser, kein Saatgut zu haben, als kein Land zu haben, das man bestellen kann. Saatkorn ist billig, man kann wieder etwas kaufen. Ich kann einige Rupien verdienen oder meine Söhne vielleicht.« »Aber wie«, schrie ich in meinem Herzen, »aber wie denn nur? Geht man so nicht jeden Tag zur Gerberei und wird er nicht stets übersehen, seiner Brüder wegen? Und du, mein Mann, wie kannst du auf Arbeit hoffen, wenn so viele junge Burschen in Müßiggang verkommen?« »Immerhin nur wenig«, gab ich daher Nathan zu bedenken. »Lass uns nicht unsere Zukunft opfern um unsere augenblicklichen Notwillen.« »Wo ist denn da eine Wahl?«, rief er. »Hältst du mich für so blind und so dumm, dass ich Ernten ohne Saat einbringen will? Hältst du mich für einen Narren, das...« Er hatte mich nur mit so lauter Stimme angeschrien, weil wir vor eine so schreckliche Entscheidung gestellt waren. Das wusste ich. Aber ich konnte nicht hindern, dass ich meine Kehle zusammenzog und konnte auch meine Tränen nicht zurückzwingen. »Lass es uns doch versuchen«, sagte ich heftig schluchzend. »Lass uns auf die nächste Ernte hoffen.« »Also gut, gut«, rief Nathan aus. »Lass es uns versuchen. Komme, was da wolle. Man mag uns zum Lohn für unsere Mühe und Sorgen auch mit Füßen treten. Was tut das schon?« Wenn du nur mit deinem Jammergeschrei endlich aufhörst, jetzt geh und lass mich in Frieden.« »Er ist von Sorgen gepeinigt«, dachte ich und mäßigte mein Schluchzen. »Er ist außer sich und meint es nicht böse.« Ich ging und legte mich nieder, das Geld nahm ich mit und band es fest an meinen Körper. Schließlich dämmerte ich in einen unruhigen Schlaf hinüber. Am nächsten Morgen kam Sivaji und mein Mann nahm das Geld und zählte es mit ihm. 125 Rupien, sagte er, nicht die Hälfte von dem, was wir schulden, aber das Äußerste, das wir geben können, ohne das Saatgut für die nächste Ernte zu verkaufen. Das würde auch nur wenige Rupien einbringen. Erlaube doch, dass wir es behalten, bat ich. Wir werden es dir zweifach ersetzen. Es ist ja nicht für mich, sagte Sivaji. Eure Zahlung kommt einem anderen zu. Was soll ich ihm sagen, wenn ich so wenig bringe? Ihr habt die Hälfte der Pacht versprochen. Gönn uns doch ein wenig Nachsicht, sagte Nathan und brachte jedes einzelne Wort nur mühsam schleppend hervor. Wir werden die volle Pacht bezahlen und noch mehr, sobald die nächste Ernte vorüber ist. So standen wir da und verhandelten und bettelten. Schließlich willigte Sivaji ein, zu warten. Er nahm das Geld und wollte gehen. Dann zögerte er und sann ein wenig nach und endlich sagte er, »Was ich tue, muss ich tun, denn ich muss auch an mich selbst denken, aber ich möchte wahrlich nicht zu hart sein. Möge es euch wohl ergehen.« »Möge es auch dir wohl ergehen«, flüsterte ich. Fast vermochte ich nicht zu sprechen, denn seine Worte hatten meinen inneren Groll ausgelöscht und ich fühlte mich seltsam hilflos. »Mögen dir Götter die ihren Segen geben.« Und so ging er fort. Die Dürre hielt so lange an, dass wir das Maß für die Zeit verloren. Tag um Tag flammte die erbarmungslose Sonne hernieder, versenkte alles, was noch mühsam um Wachstum kämpfte, brannte die Erde hart, bis diese sich endlich spaltete und in großen, unregelmäßigen Rissen auseinanderklaffte. Die Pflanzen starben ab und das Gras verdarb. Rinder und Schafe krochen zu dem Fluss, der nicht mehr da war, und verschmachteten dort vor Durst. Eidechsen und Eichhörnchen lagen lang hingestreckt und keuchend im glühenden Sonnenlicht. Dann, nachdem die Hitze Tage und Tage gedauert hatte und mit dem Reis auch unsere Hoffnungen verkümmert waren, dann endlich sahen wir, wie sich, zu spät, um noch etwas gut zu machen, die Wolken eines Unwetters zusammenzogen und bald peitschte der Regen nieder, wollte mit seiner wütenden Heftigkeit die lange Zeit der Dürre ausgleichen und gab dem dankbaren Land so viel, wie es aufsaugen konnte und noch mehr. Aber in uns war nichts geblieben, keine Freude, auch kein Verlangen nach Freude. Der Regen war zu spät gekommen. Mit großer Duldsamkeit ertragen sie alle Schicksalsschläge, ohne zu murren oder sich aufzulehnen. Eine Haltung, die uns Europäern sehr unverständlich erscheint. Bei einer Stelle des Buches kommt dieses Unverständnis für die fremde Mentalität zum Ausdruck. Es ist ein Dialog zwischen Rukmani und einem britischen Arzt. »Und denkt ihr niemals an die Zukunft?«, fragte er endlich, »da ihr doch jetzt noch kräftig genug seid, um euer Leben zu ändern.« »Natürlich denken wir daran, aber etwas ändern, wie können wir das? Es steht nicht in unserer Macht. Könnt ihr gar nichts unternehmen, wirklich gar nichts? Was könnten wir schon unternehmen? Es geht doch vielen so, dass sie für die Zukunft nicht vorsorgen können. Auch dies wird ihr bekannt sein.« »Ja, freilich.« »Ich weiß nicht, warum ich gefragt habe, es war sinnlos.« »Da gibt's nicht die geringste Sicherung«, sagte er halb zu sich selbst. Weder für die Jungen noch für die Alten und Kranken. Sie fügen sich da rein, es bleibt ihnen keine Wahl. Er sah so düster aus, dass es mich beängstigte. Nimm dir dies nicht so zu Herzen, sagte ich zaghaft. Wir sind in Gottes Hand. Er hob rasch den Blick, so jäh, als wäre ihm eine Kette von Gedanken gewaltsam zerrissen worden. Dann ging er fort. Schließlich verlieren sie ihr Land, weil sie die Pacht nicht mehr bezahlen können. Mit dem Land verlieren sie auch ihre Existenz. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als fortzugehen. Das Land wird von einer Gerberei, die sich im Dorf installiert hatte, aufgekauft. Den Besitzern der Gerberei ist es ein leichtes, das Land aufzukaufen, im Gegensatz zu den Pachtbauern. Irgendwie hatte ich es schon immer gespürt, dass die Gerberei schließlich unser Verderben sein würde. Ich ahnte es seit jenem Tag, an dem die Karren mit den Backsteinen und den lauten, staubbedeckten Männern gekommen waren und das reine, sanfte Grün beschmutzten, das vorher unser Dorf geschmückt hatte, und die wohltuende Stille durch ihren Lärm zerrissen. Von da an hatte dies Übel weiter gewuchert, gleich dem Unkraut in einem Garten, auf den niemand Acht gibt, und alles, was ihm in den Weg kam, war erstickt. Das Aussehen unseres Dorfes hatte sich ganz und gar verändert und ebenso das Leben seiner Bewohner. Einige wenige waren in die Höhe gekommen, viele andere waren zu Boden gedrückt und von den Klauen dieser Bestie vernichtet worden. Und weil die neue Stadt wuchs und gedieh, errang sie die Macht, die durch Geld entsteht. Die Bemühung, dieser Macht zu widerstreben, war so vergeblich, als wollte man versuchen, den Ansturm des Gottes Jagannath aufzuhalten. Es gab ja auch bei uns im Dorf Familien, die ihre Söhne in die Gerberei schickten oder später hinzuschicken hofften. Die Einnahmen durch diese Arbeit waren eine Hilfe für viele. Ja, sie waren schon unentbehrlich geworden. Und wenn meine eigenen Söhne noch in die Gerberei gegangen wären, hätte ich vielleicht auch anders gedacht. Aber wir in unserer jetzigen Lage und Leute, denen es ähnlich erging, konnten nur mit Groll abseits stehen. Eine Zeit lang hatten freilich auch wir unseren Nutzen aus dem Neuen gezogen. Diese Tage schienen aber nun in weiter Ferne zu liegen, als ob sie zu einem anderen Leben gehörten. Und im Ganzen hatten wir mehr verloren, als wir gewonnen hatten oder je zurückgewinnen konnten. Ira hatte ihr Leben zerstört, indem sie sich den Horden von Burschen auslieferte, die durch die Gerberei herbeigelockt wurden. Keiner außer ihnen hätte sie angerührt, selbst wenn sie darum gebeten hätte. Meine beiden ältesten Söhne waren fortgezogen, weil sie in der Stadt mit finsteren Blicken betrachtet wurden. Ein dritter Sohn war durch rohe Grausamkeit zu Tode gekommen. Und es gab noch andere, denen die Gerberei zum Unglück geworden war oder wenigstens ein Brandmal aufgeprägt hatte. Doch ich musste ehrlich sein, wie mein Mann und meine Söhne es stets gewesen sind. Die Gerberei konnte nicht für jedes Missgeschick, das wir erlitten, verantwortlich gemacht werden. Ob sie nun da war oder nicht, das Land hätte uns auf jeden Fall einmal genommen werden können. Niemals hat es uns gehört, niemals wären wir zu solchem Wohlstand gelangt, dass wir es hätten kaufen können. Und meinem Mann, dessen Vater ebenfalls kein Land zu eigen gehabt hatte, war kein Erbteil zugefallen. Und welchen fremdartigen Einfluss die Gerberei auch auf unser Leben ausgeübt haben mochte. Die Wechselfälle des Feldbaus hatten mit ihr nichts zu tun, sondern gehörten zum Schicksal des Landmanns, das durch Wind und Wetter, Regen und Dürre bestimmt wird, durch Naturgewalten, die der Mensch mit seinem fleißigsten Schaffen nicht zu bändigen vermag. Bei allen, die vom Acker leben, wird es immer Zeiten der Not und Sorge und des Hungers geben, so wie es auch Jahre der Fülle gibt. Dies ist eine der Wahrheiten unseres Daseins, die alle Landleute kennen, dass wir manchmal zu essen haben und manchmal hungern müssen. Wir leben dank unserer Arbeit von einer Ernte zur anderen. Da kann man nie sicher sagen, ob wir imstande sein werden, uns und unsere Kinder durchzubringen. Und wenn die schlechten Zeiten anhalten, müssen wir machtlos zuschauen, wie die Schwachen ihr Leben einbüßen. Diese Tatsache gehört mit zu unserer Erfahrung. In unserem Leben gibt es keinen Schutzwall gegen Missgeschick. Dennoch, solange man Land hatte, gab es Hoffnung, und nun gab es auf einmal nichts, gar nichts mehr. Verzweifelt sah ich mein ganzes Dasein leer und leblos wie einen Haufen trockener Hülsen vor mir liegen. Mit den paar Habseligkeiten, die ihnen bleiben, machen sie sich auf in die Stadt zu ihrem Sohn, um bei ihm zu bleiben. Doch sie finden ihn nicht. Er ist schon vor Jahren weggezogen. Sie finden in einem Tempel Zuflucht, doch dort wird ihnen ihr Bündel mit den wenigen Habseligkeiten gestohlen. Sie stehen vor dem totalen Nichts, wissen nicht mehr ein noch aus. Schließlich finden sie Arbeit in einem Steinbruch, wo sie sich ihren Lebensunterhalt und auch das Geld für die Heimreise verdienen können. Diese harte Knochenarbeit hält der Mann jedoch nicht aus. Kurz bevor sie das Geld für die Heimreise zusammen haben, stirbt er. So bleibt die Frau alleine zurück. Ihr bleibt nur die Erinnerung. Das waren Ausschnitte aus dem Buch Nektar in einem Sieb von Kamala Markandaya. Das Buch ist im Unionsverlag in Zürich erschienen.
Thank you. Ich stelle ein neues Buch vor vom Breiten Breitenbach, das heisst «Schlussakte Südafrika». Der Breiten Breitenbach ist 1939 in Südafrika als Afrikaans Sprechender, das ist die Sprache der Bauern, Weissen, geboren worden. Er hat bis 1961 in Südafrika gelebt, ist dann freiwillig ins Exil nach Paris gegangen und hat dort eine Vietnamesin geheiratet. 1975 ist er heimlich nach Südafrika zurückgekehrt, ist verhaftet und zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen terroristischer Aktivitäten und wegen Vergehen gegen das Apartheidsgesetz. Ende 1982 ist er auf ausländischen Druck hin vorzeitig aus der Haft entlassen worden und lebt seither wieder in Paris im Exil. 1983 hat er die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Der Breitenbach ist Schriftsteller und Maler. Sein bekanntestes Buch bisher heisst «Wahre Bekenntnisse eines Albino-Terroristen» und ist ein Protokoll aus seiner Gefängniszeit in Südafrika. Das Buch, das ich heute vorstellen möchte, «Schlussakte Südafrika», ist eine Sammlung von Aufsätzen und Reden aus der Zeit vor seiner Inhaftierung und aus der Zeit nach der Freilassung. Zum Inhalt des Buches. Es gibt 5 Hauptthemen, über die die Reden und die Aufsätze handelt. Die Beschreibung vom südafrikanischen Staat, der Apartheid und dem Verhältnis zwischen Schwarz und Weissen, Gedanken zur Freiheit, was das überhaupt ist und wie man sie erlebt, Beschreibung von der Kultur in Südafrika, die Verantwortung eines Künstlers und seine Aufgaben und das Thema Exil, Möglichkeiten, die Aufgaben im Exil und warum er überhaupt im Exil lebt. Zum Thema Südafrika, Apartheid, Verhältnis zwischen Schwarz und Weissen. Ich möchte gerade anfangen mit einem Zitat aus dem Buch. Welches ist das wahre Gesicht des südafrikanischen Staates? Ich schlage 2 Serien von Antworten vor. Spricht man von Südafrika als einer Wirklichkeit und hält man dabei fest, dass Wirklichkeit von Natur aus nicht ideologisch ist, könnte man sagen, dass es ein einigermaßen entwickeltes Industrieland ist, der Wirtschaftsriese der Region, dass es autark ist und mit riesigen natürlichen Reichtümern gesegnet, dass es genug Platz hat für alle und Platz zur Expansion, dass es die Kornkammer des Subkontinents ist, dass es ein Land ist, das durch regelmäßige Dürreperioden, Erosion und Misswirtschaft brach liegt und dessen Ackerland Jahr um Jahr weniger wird, dass es ein Land der dritten Welt ist, das alle archaischen Züge einer feudalen Gesellschaft trägt und dessen Bürger in ihrer großen Mehrheit unterhalb des Existenzminimums leben oder sterben, dass es ein Land ist, das aus einer großen Vielfalt von Kulturen zusammengesetzt ist, aber schon als Folge von Kulturaneignung und jahrhundertelanger Verschmelzung und weil es langen amerikanischen Klischees ausgesetzt war, eine deutlich erkennbare südafrikanische Kultur aufweist, die es von Simbabwe und Mosambik unterscheidet, dass es ein Land ist, in dem Unterschiede betont und ausgebeutet und mit den Privilegien der Diskriminierung belohnt werden, dass es ein von der Welt abgeschnittenes Land ist, in dem das Denken und politische Aktivitäten erstickt werden, dass es ein entpolitisiertes Ödland ist, in dem der Geist von importierten Dogmen gelähmt ist, Neonazismus, Stalinismus, um nur 2 zu nennen, die nicht dazu geeignet sind, die besonderen Widersprüche zu lösen, dass es ein Land ist, das reich an theoretischer Gestaltungskraft ist, in dem kluge Köpfe sich darum bemühen, sinnvolle Erklärungen seiner eigentümlichen gesellschaftlichen Wirklichkeit zu liefern, neue Formen des politischen Ausdrucks zu finden, schöpferische Strukturen, dass es das Land des Teufels ist, des Alkohols, der Verzweiflung, des Herzeleids, des erblichen hohen Blutdrucks, der Feistheit, der Hartherzigkeit, der verschwendeten Körper, der Apathie, der verkrusteten Gefühllosigkeit, der täglichen Gewalt und nächtlichen Morde. Das ist das Land der Zärtlichkeit und Hoffnung und Großzügigkeit und Gastfreundschaft ist, in dem die Gläubigen wahrlich in die brennenden Probleme, die die Gemeinden versengen, involviert sind, dass es das Land ist, wo du Afrikas erste Militärmacht findest, die aus weißen Berufssoldaten und Wehrpflichtigen und schwarzen Freiwilligen besteht, fähig sowohl zu konventionellen wie auch zu irregulären Formen der Kriegführung, bereit, schnell und weit über die Grenzen hinweg zuzuschlagen. Das Land, in dem die Armee, die aus übernervösen jungen Weißen, die Gehirnwäsche hinter sich haben und Drogen nehmen und brutalen schwarzen Lakaien besteht, die Aufgabe hat, wie eine Besatzungsmacht innere Unruhen zu unterdrücken. Land des Regens und des Windes und des Staubs, des Sturms und der Trostlosigkeit, von Grenzen zerrissenes Land, Land des Todes und der Regeneration, der Todesmentalität, der Selbstmordmentalität, der Grenzparanoia, des revolutionären Elans. Meine zweite Serie von Antworten würde die Welt des Wahnsinns berühren, des methodischen Wahnsinns, des sublimierten Wahnsinns, die Welt des Unterschiedes zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Machthaber in Pretoria behaupten von sich, dass sie als die Herren über Frieden und Fortschritt die aufklärerische Kraft der westlichen Zivilisation in das heidnische Dunkel tragen und dass sie Gottes einsame Soldaten sind, die gegen Kommunismus und Barbarei kämpfen. Viele von ihnen glauben daran. Des Weiteren bestehen sie darauf, dass sie die Einzigen sind, die westliche Kapitalinvestitionen garantieren können. Im Zuge dieser Täuschung korrumpieren sie, unter anderem die Machthändler des Westens, die ja leider allzu leicht korrumpierbar sind. Sie vergewaltigen auch Afrika, aber das scheint eher nebensächlich. Der Westen drückt ein selbstgefälliges Auge zu und sieht diese Vorgänge genüsslich, tolerant, einfach als gesunde sexuelle Tollereien. Sie sagen, sie verbesserten weit und breit die Lage der Eingeborenen. Man hört sie sogar damit prahlen, sie kennten und verstünden Afrika und die Afrikaner. Und wie er den Fortlauf der Geschichte von Südafrika sieht und einschätzt, dann nochmal eine Stelle aus dem Buch. Als die letzte weiße Kolonie von einiger Bedeutung ist Südafrika eine historische Kuriosität. Obwohl seine Geschichte nicht ausschließlich, nicht einmal hauptsächlich, in kolonialistischen Begriffen gefasst werden kann, spiegelt das System dennoch die Gefühllosigkeit und die Arroganz, die von Eroberung und Inbesitznahme herrühren. Es hat den Anschein, als sei die Geschichte an den Afrikanern, den letzten Siedlern einer vergangenen und picaresken Epoche, übergangen. In den Nischen dunklerer und ursprünglicher Zeiten leben sie einen archaischen Widerspruch. Sie sind ein Volk mit einer Sendung, von Gott mit einer Absicht dorthin gestellt. Sie klammern sich an den Glauben der Vorherbestimmung, was ihre Sturheit und ihren Fatalismus erklärt, und weisen doch das Ansinnen eines historischen Determinismus weit von sich. Sie sind ein weißer afrikanischer Stamm, der eine überholte Vision von westlicher Zivilisation auf tragische Weise verteidigt und damit sich selbst und seine Werte der Auslöschung anheimgibt. Aber dass die Umstände gegen sie sprechen, wenn nicht demografisch, so doch durch ihre Blutschuld, scheint sie nicht zu kümmern. Es gibt keine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung. Ihre Grausamkeit ist grenzenlos. Sie sind nicht verantwortlich für ihr Schicksal. Gott hat erschaffen, und zwar hierarchisch. Gott entscheidet. Er ist schrecklich und zornig. In unseren Tagen speit er Feuer aus gepanzerten Fahrzeugen, die man Hippos, Nilpferde, nennt. Er sorgt zwar für uns, aber wenn wir seinen Geboten nicht folgen, wendet er sein Gesicht von uns. Für den Breitenbach gibt es eine Gespaltung zwischen den Weißen und den Schwarzen, sogar unter den fortschrittlichen Künstlern, vor allem wegen der unterschiedlichen Abstammung, Kultur und Erziehung. Seine Beteiligung am Veränderungsprozess macht er aber nicht abhängig von einem Zusammengehen zwischen Schwarzen und Weißen. Die darf nicht abhängig sein von der Anerkennung oder Ablehnung von der anderen Rasse. Er sagt, dass man als Schriftsteller nicht aufhören darf, an die Grenzen zu stossen, sie zu überprüfen. Man müsse offen bleiben für Veränderungen, ja sogar bewusst ein Gefühl von Unsicherheit kultivieren. Ein anderes Thema, das quer durch das ganze Buch geht, ist die Freiheit. Wenn man den Breitenbach fragen würde, ob er frei sei, sich frei fühlen würde, würde er sicher mit Ja und Nein antworten. Freiheit ist ein relativer Begriff. Freiheit sei ein Ideal, ein Bezugspunkt, mit dem man lebe, sagt der Breitenbach. Freiheit, ein Wort, das wahrscheinlich auch eine andere Bedeutung hat in Südafrika als in der sogenannten freien Demokratie im Westen. Für den Breitenbach gibt es verschiedene Arten von Freiheit, persönliche, gesellschaftliche. Die Freiheit eines Menschen drückt sich aus im Kampf um die Freiheit. Im Buch beschreibt er verschiedene Arten von Freiheit. Es gibt die Freiheit als exakte Maßeinheit. Frei von zu sein von Ausbeutung, frei von Unterdrückung, frei von Diskriminierung. Solange eine Gesellschaft durch Ausbeutung und Unterdrückung bestimmt und davon abhängig ist, kann in dieser Gesellschaft niemand frei sein. Die Unterdrückten sind nicht frei von Armut, Hunger, Siedlungsbedingungen, Krankheit, Verbitterung, Erniedrigung, Korruption, Selbstkollaboration. Der Unterdrücker kann nicht von seiner Angst befreit werden, seiner Gier, seiner Dummheit, seinen Vorurteilen und seinen illusionären Konstruktionen, seinen erniedrigenden Lebenswandel, seiner politischen und ökonomischen und kulturellen Korruption. Natürlich ist Südafrika die Konkretisierung und Offenbarung eines Mangels an Freiheit. Der Südafrikaner ist nicht frei. Ich bin nicht frei. Man bekommt eine Freiheit der Erkenntnis, die Atemlosigkeit einer wachsenden Bewusstheit. Für mich ist das seit meiner Entlassung aus dem Gefängnis ein Rausch. Es gibt nämlich die unschätzbare Freiheit des Trivialen. Im Gefängnis darf jeder Häftling einmal jährlich zu Weihnachten 12 Karten erhalten. Doch der Zensor behielt eine meiner Karten, die aus Holland kam, weil darauf mehrere Freunde unterschrieben hatten. Für die Behörden war dies mehr als eine Karte. Es überschritt mein Quantum. Jetzt darf ich 12 Postkarten am Tag bekommen, jede von 10 oder 20 Leuten unterschrieben. Ist das keine Freiheit? Doch es ist eine bedingte Freiheit. Während ich hier sitze und schreibe, besteht die Schattenwelt von Arrestzellen und Gefängnis weiter. Wahrlich ein beeindruckendes Gulag. Am deutlichsten schmeckt man die Freiheit, wenn man darum kämpft. Diese Mobilisierung, ungeachtet der Schwächen und Zusammenbrüche, der freiheitsliebenden und edlen und kameradschaftlichen Eigenschaften des Menschen, die sich durch politisches Handeln in den ökonomischen oder kulturellen oder moralischen Dimensionen des Freiheitskampfes ausdrückt, diese Mobilisierung ist eine ganz besondere Annäherung an Freiheit. Mehr noch, der Kampf um Freiheit ist schon ihre Verkörperung. Und schließlich, auch das Gedicht ist eine ausdrucksfähige Struktur und ein Instrument der Freiheit. Ich weiß, dass das Gedicht eine Vielzahl von Gesichtern hat, zugleich Rätsel und Labyrinth, Illusion und Wirklichkeit. Für mich besteht der Widerspruch Tat, Traum nicht mehr, Wort ist Tat und Tat ist in seiner Tatsächlichkeit auch Wort. Dr. Breitenbach geht in seinem Buch auch ein auf den Begriff Kultur. Kultur sagt die Artikulation von Träumen von einer Nation, von ihren Hoffnungen, Ängsten, Fantasien und Wünschen. Kultur sei ein Ausdruck von sozialen Ideen und Werten, ein Mittel zum Kampf für politische Freiheit und Menschenwürde. Kultur hat immer einen Klassencharakter. Er geht dann auch ein auf die Kultur vom Weissen, die bildende Kunst, Theater, Literatur, weil er als Weisser diese Kultur am besten kennt. Eine südafrikanische Kultur gibt es nicht. Es gibt schwarze Kultur in afrikanischer Sprache, schwarze Kultur in englischer Sprache, weiße Kultur in englischer Sprache und weiße Kultur in Afrikaans. Mit wenigen Ausnahmen beschränkt sich die weiße Kultur auf Folklore. Der Breitenbach versucht, das zu ergründen. Er schreibt, dass mit der Apartheid die Entwicklung von Folklore zu einer Kultur von allen Rassen gestoppt werde, damit die Macht und die Ideologie der Weißen erhalten bleibe und damit die Entstehung von einer südafrikanischen Nation verzögert, ja sogar verhindert werden könne. Er beschreibt, wie die Kultur der Afrikaner entstanden ist und warum. Die Afrikaner, früher selber vertriebene, unterdrückte, nicht angepasste in Europa, haben versucht, in Südafrika, in einer fremden, findlichen Umgebung, ihren Charakter und ihre Stammesprinzipien zu erhalten und zu behaupten. Als Folge davon gäbe es darum eine Literatur, die nicht persönliche Erfahrungen und Erlebnisse ausspreche, sondern ein Festhalten an der ursprünglichen europäischen Kultur, nämlich das Erhalten von Reinheit in Glauben und Abstammung. Kurz ein sentimentaler Traditionalismus. Die Auswirkungen auf die heutige weisse südafrikanische Kultur, unterstützt durch Zucker-, Brot- und Peitschenmethoden vom Apartheid-Regime, einerseits die Aussicht auf garantierten Absatz in Schulen, Bücherläden, Theater, das bekannt und berühmt werden, andererseits die Angst, die Zensur, nicht mehr können zu veröffentlichen, gegen das Apartheidsgesetz zu verstoßen. All das führt dazu, dass die weissen Künstler dazu gezwungen sind, nicht die Realität darzustellen, zu hinterfragen, zu verurteilen, sondern davon abzulenken. Das führt auch zu einer Verrohung, Abstumpfung, Verödung der Kultur. Ein Zitat dazu: Der weiße Mann kann sich erlauben, Brutalität wegzuargumentieren. Die Weisskultur beschränkt sich also auf die Verherrlichung von einfachen Werten, von Patriotismus. Sie vermittelt eine gewisse geistige Stabilität, dass sie von ewigen Wahrheiten redet. Oder es gibt auch ein Schwelgen in Abstraktem und Hochgeistigem. Alles Inhaltliche, speziell Menschliche, wird vermieden. Dazu nochmal ein Zitat aus dem Buch. Weisse südafrikanische Kultur ist beschreibend, nicht teilnehmend. Wenn man als Afrikaner schreibt oder malt oder filmt, dann muss man das einzige zur Verfügung stehende Rohmaterial aufs Spiel setzen, nämlich sich selbst, die eigene Integrität. Man entfremdet sich von sich selbst, was schlimmer ist, als vom Stamm abgeschnitten zu werden. Man wird ein Schreiberling. Die prächtige Intelligenz, die man vielleicht besessen hat, wird eine offene Wunde. Man betäubt sein Inneres mit Geld oder mit Redigieren, und dann ist man in die Fassade eingemauert, die man früher vielleicht einmal durchbrechen wollte. Man fängt jetzt an zu stinken, während man nur noch auf den Beinen steht. Aus dieser Situation heraus zieht er die Erkenntnis, was die Aufgabe, die Verantwortung eines Schriftstellers sein sollte. Er muss ein unerbitterlicher Kritiker sein von den Sitten, Einstellungen, Mythen von seiner Gesellschaft, aber auch ein Träger von den Hoffnungen von seinem Volk. Er muss Träume und Forderungen artikulieren. Damit setzt er sich aber in Widerspruch zu den Politikern. Dazu noch ein Zitat. Ich muss versuchen, meinen Standpunkt klar zu umreißen. Es ist Ihnen bewusst, in welchem Kontext jeder südafrikanische Schriftsteller arbeitet, ob er nun in seinem Land oder im Exil lebt. Ich meine natürlich die Apartheid. Aber was bedeutet das für mich persönlich? Manchmal hat man mit seinen Freunden weniger Geduld als mit seinen Feinden. Wir sind uns alle einig, dass Apartheid das Böse ist. Aber wir machen es uns oft zu leicht, wir vereinfachen zu sehr. Wir sind schnell bei der Hand mit Verurteilungen. Und vielleicht tun wir das manchmal eher um unseres eigenen Seelenfriedens willen und nicht unbedingt, weil wir begründetermaßen die soziopolitische, ökonomische und kulturelle Ausbeutung, Diskriminierung und Entwürdigung verurteilen, die durch die Geschichte und das System, das wir unzureichenderweise Apartheid nennen, entstanden sind. So einfach können wir unsere Verantwortung nicht abschütteln. Der Künstler muss sich also immer wieder in Frage stellen, seine Gedanken, Handlungen und Sprache, damit er seine Brauchbarkeit als Vermittler von Empfindungen verbessern kann. Er muss immer neue Fragen stellen, um nicht durch eine endgültige Antwort lahmgelegt zu werden. Er muss das Trugbild aufgeben, dass sein Schaffen durch Ziel und Zweck bestimmt wird. Das heisst, er muss sich lösen von festgelegten Ziel- und Zweckbestimmungen. Ein Schriftsteller muss sein Denken und Schreiben in Form von Fragen und Hypothesen formulieren. Kunst muss immer ambivalent bleiben, sonst wird sie zur Propaganda. Die Gefährlichkeit von der Zensur liegt nicht darin, dass gewisse Werke nicht mehr veröffentlicht werden können, sondern dass man sie verinnerlicht, dass man zu seinem eigenen Kastrator wird. Die Forderungen an einen Künstler möchte ich auch noch durch ein Zitat ergänzen. Die Verantwortung des Künstlers muss sein, sich mit allen Mitteln dafür einzusetzen, dass der Gesellschaft keine Klischees und keine Lügen angedreht werden, für die Verfeinerung der Ausdrucksmittel zu kämpfen, die Genauigkeit und die Integrität des Wortes zu erhalten, ein Gewissensexperte zu sein, nicht im moralischen Sinn, sondern nur insoweit, dass die einzige Sünde Ignoranz ist. Ich bin überzeugt, dass die Freiheit in diesem Sinn konkretisiert werden muss. Und wenn künstlerische Aktivität auch noch eine moralische Dimension haben soll, dann würde diese in der Formulierung und dem Ausdruck der Ethik und der Ästhetik des Widerstandes bestehen. Es ist also klar, was für eine Funktion ein Künstler, ein Schriftsteller haben sollte. Wie sieht die Situation aber für jemanden aus, der nicht mehr in seinem Land tätig sein kann, aus dem Exil schreibt, die Verbindung zu seinem Volk aufgegeben hat, das Gefühl der Nicht-Exilierten nicht mehr beschreiben und bestimmen kann? Muss ein Schriftsteller überhaupt ins Exil gehen, wenn er seine Werke nicht mehr veröffentlichen kann? Gibt es keine andere Form von Beteiligung am Kampf um die Freiheit in Südafrika selber? Für den Breitenbach ist das nur eine Frage von der Wahl zwischen Gefängnis und Exil. Der Tausch von einer Form von lebendigem Tod mit einer anderen. Er sieht aber auch gewisse Bereicherung, um nicht zu sagen Vorteil, vom Exil. Es gibt ihm eine Horizonterweiterung durch das Kennenlernen von anderen Kulturen, Sprachen. Eine Befreiung von der täglichen Angst wirkt sich auch befreiend auf die Situation eines Künstlers aus. Er wird ein tieferes Bewusstsein für seine eigene Sprache, sein eigenes Denken bekommen. Auch im Exil wird er Aufgaben können wahrnehmen, aus der Ferne am gesellschaftlichen Prozess teilnehmen, allerdings nicht in einer aktiven Rolle bei einer Entwicklung des eigenen Volkes. Der exilierte Schriftsteller ist ein Dolmetscher im Ausland, ein Abgesandter, um auf Zustände im eigenen Land aufmerksam zu machen. Er kann im Ausland Hilfe organisieren, damit Werke rauskommen, die im eigenen Land nicht veröffentlicht werden. Der Breitenbach beschreibt seine Situation im Exil folgendermaßen. Was heißt es wirklich, das Dürrmetier de l'Exil auszuüben? Anderer Leute Treppen hinauf und wieder hinabzusteigen, Länder öfter als die Schuhe zu wechseln, darüber zu verzweifeln, ob die Revolte das Unrecht jemals beenden kann. Wenn du ein Schriftsteller bist, heißt es anderswo zu leben, anders zu schreiben. Du lebst in einem sprachlichen Umfeld, das du dir so angeeignet hast, wie du die Sachen des Ehemanns deiner Freundin anziehst. Man könnte sagen, du bist in einer Sackgasse gefangen. Du lebst und schreibst in Begriffen der Abwesenheit von abwesender Zeit oder in Begriffen einer fragwürdigen Zeit der Gegenwart. Keine eingebildete oder erinnerte Existenz, eher eine abwesende Gegenwart. Ein Zustand unmittelbarer Erinnerungen. Mit deiner Zunge suchst du nach dem Nachgeschmack erinnerter Delikatessen und kannst auch die geschmacklosen Fasern mit unerwarteter Raffinesse erfüllen. Aber die Zunge klackt immerzu gegen Stellen toten Gaumens. Du hast ein Verhältnis zur Welt um dich herum wie ein ausländischer Beobachter. Oder du bist in dich gekehrt, kehrst dich um, beobachtest die Albino-Insekten, wie sie aus dem Lichtschein flüchten. Und du schmeckst einen Ungeschmack, aufgedunsen wie die Zunge in ihrer Sprechöffnung. Du riskierst den Bruch des Schweigens, entweder weil der Bruch mit deinem Milieu letztlich doch zu dramatisch ist, du hältst es nicht aus, ins Abseits gestellt zu sein, und das Bewusstsein deiner nachlassenden Fähigkeiten, die wenigen bestehenden Verbindungen auf ein Nichts erschöpft, oder, was bei vollem Licht besehen dasselbe Problem ist, du verlierst den Sinn für das Unvermeidliche, du hörst auf, ans Zaubern zu glauben, du brichst mit dir selbst. Schließlich ist Schreiben wie Atmen, nur schmerzhafter. Es ist wahr, du kommst nie richtig zur Ruhe, du gehörst niemals vollkommen dazu. Und doch, deine Lage ist vielleicht ein heimlicher Segen. Freiheit, denn die hast du jetzt, ist ein gnadenloser Einpeitscher. Du musst noch so viel lernen, du bist dir der Fremdheit des Lebens bewusst. Und deine Sinne sind zu Nadeln geschärft, mit denen du in das graue Fleisch der trüben täglichen Einwilligungen stichst. Dein Kopf ist voller Klischees und Stereotypen, aber du erkennst sie zumindest als das, was sie sind, in mehreren Sprachen. Wohl oder übel bist du ein Außenseiter. Vielleicht bist du ein Mutant, könnte ja sein, wie ein Jude in Polen oder ein Palästinenser in Ägypten oder ein Schwarzer in Amerika. Wenn ja, dann bist du privilegiert. Und in einem Jahrhundert der Displaced Person und Exilanten, der Menschen, die vor Hungersnot und Folter fliehen, bist du in der Lage, an einer historisch bedeutenden und lebendigen menschlichen Erfahrung, um nicht zu sagen Experiment, teilzuhaben und dazu beizutragen. Das Buch von Breitenbach ist eine Darstellung von seinem politischen Engagement. Er setzt sich mit seiner Situation und Problematik als Exilschriftsteller in einer absolut offenen Art auseinander. Man spürt beim Lesen, dass er nicht nur bei anderen fordert, an die Grenzen von sich selber zu stoßen, sich selber immer wieder in Frage zu stellen, sondern dass er das in seinem Werk auch macht. Er gibt einem ein gutes Beispiel ab, was es heisst, den Kampf um die Freiheit aufzufechten. Man merkt, wie er durch sein politisch kompromisslose Denken und Schreiben zu einer inneren Freiheit kommt, die nicht abhängig ist von Exil oder Gefängnis. Die Stärke von diesem Buch liegt nicht in einer Beschreibung von Südafrika, in einem Anprangern von der Apartheid, sondern in einem exemplarischen Darstellen vom Kampf um die Freiheit. Und der geht über die Grenzen von Südafrika raus. Man könnte diesen Kampf auch ohne weiteres in die freie Schweiz verlegen. Das Buch «Schlussakte Südafrika» ist 1986 im Kipp Neuer & Witsch Verlag in Köln herausgekommen. Übersetzt aus dem Englischen haben es Eike Schönfeld und Matthias Müller. Kostet tut es 27,50 Franken. Musik in dieser Sendung war von Charlie Mariano und Soweto. Die nächste Gurguma-Sendung kommt am 15. September, auch wieder zu Abend um 8 Uhr. Aus dem Studio verabschieden sich Hilde und Herbert.